Bevor wir starten, möchte ich eine kleine Content-Warnung aussprechen. In der folgenden Folge geht es um alkoholische Getränke, insbesondere um Bier. Bitte beachte, dass in Bier Alkohol drin ist und Alkohol ist eben auch ein Nervengift. Übermäßiger Konsum oder Konsum von Alkohol ist in der Regel nie gut für den Körper. Wenn du empfindlich auf das Thema Alkohol reagierst, dann empfehle ich dir, diese Episode auf jeden Fall zu überspringen oder nur in einer geeigneten Umgebung zu hören. Denn deine persönliche Gesundheit sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen.
Willkommen zu einer neuen Folge Reingenerdet. Das Thema dieser Folge: Bier-Influencer, heute zu Gast. Der Andy, bekannt als Bier in Mal auf Instagram. Viel Spaß und gute Unterhaltung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reingenördet Podcasts. Mein Name ist Marco Luft und mein heutiger Gast ist der Andreas. Und Andreas macht Bier-Influencing oder Bierfluencing. Genau, da werden wir gleich mal drauf eingehen, aber stell dich doch am besten erstmal selber vor.
Ja, hi, ich bin Andreas. Ich bin auf Instagram vertreten und zwar unter dem Pseudonym Bier in Mal. Ich poste Bier. Und zwar nicht nur Bier, was ich trinke oder Bier, über das mich interessiert, sondern Bier auch Bier, was ich auch Bier ausmal. Ich braue selber. Nehme mit über alles, was mir an Bier gefällt und auch, wo ich in Bier fehle. Und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, schon beim Trinken als auch beim Brauen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich ein- und auszulassen. Ja, und das ist das, was man dann so ein bisschen unter Bierfluencing versteht, sage ich mal. Mitteilen, was man trinkt, was man davon hält. Vielleicht ein bisschen Werbung machen für Sachen, die einem gefallen. Und das mit der Welt teilen.
Ist das ein neues Phänomen? Also
tatsächlich ist das überhaupt kein neues Phänomen. Es gibt, es hat sich vielleicht mit der Corona-Phase ein bisschen hochgeschwupst, weil wie vieles in der Freizeitwelt sich so ein bisschen in die virtuelle Realität reingenördet hat mit Webinaren und Online-Tastings und sowas. Und da sind dann tatsächlich viele Leute, die dann nicht irgendwie in der Kneipe oder in Vereinen oder sonst wo, wo man sich über Sachen Bier teilt, zusammengekommen, sondern halt auch online. Und Bierfluencing oder Bierfluencer, Bierblogger gibt es natürlich schon deutlich länger. Es gibt auch tatsächlich eine unglaublich große Community, sag ich mal, wo man nicht nur sich selbst über den Weg läuft und immer mit denselben Leuten, sondern weltweit vertretene Leute, die untereinander Bier tauschen, die sich freuen, wenn sie was aus anderen Ländern und Kontinenten lesen. Und da gibt es wirklich, wirklich viel zu sehen und zu erfahren, weil man ja auch tatsächlich in seiner, mit dem man so hier, geprägt ist, sehr eingeschränkt ist, wenn man das so sagt. Und das ist auch die Sache, mit der das bei mir so ein bisschen angefangen hat. Ich habe ja nicht damit angefangen, zu sagen, so, jetzt mache ich mal ein Foto von meinem Bier und dann haue ich das auf Instagram. Okay. Sondern das geht ein bisschen weiter zurück. Es gibt schon länger. Aber ich bin 2016 damit gestartet über einen Freund von mir, der mich auf die App Untappd gebracht hat, was dann letzten Endes, die persönliche Bierstrichliste ist, wo ich bewerten kann und sagen kann, das habe ich getrunken, dann und dann, und hier ist ein Foto davon und so ein bisschen Gamification.
Also so eine Art Bier-Bucket-List-mäßig.
Social Beer Drinking ist das.
Okay.
Da gibt es eine App, die gibt es schon länger und die kommt so aus dem Raum Amerika natürlich. Da gibt es Craft Beer-Szene in Amerika, ist ganz anders als in Deutschland. Viel größer verteilt darunter alles. Auch die Homebrewing-Szene viel, viel krasser und variabler als in Deutschland, da ist man sehr eingeschränkt hier. Ja, da habe ich damit angefangen, mal aufzuschreiben, was ich so mache und was ich so schreibe. Dann, da wir ja natürlich irgendwie in der Nähe von der holländischen Grenze wohnen, im Urlaub sieht man immer, was im holländischen Supermarkt da so alles steht und wundert sich immer, was es da alles so gibt, anstatt so einem Pilz oder so einem Altbier oder einem Kölsch oder je nachdem, aus welcher Region man kommt. Und dann ist auf einmal alles groß und bunt und da reicht ein Urlaub nicht, um sich durch einen Supermarkt mal durchzuprobieren. Das ist dann so, sage ich mal, der gesammelte Anstoß gewesen, auch im Urlaub natürlich immer mal lokales Bier zu trinken oder wenn man mit der Firma unterwegs ist. Was gibt es denn hier lokales? Aha, ist ja anders. Oh, hier gibt es gar kein Pilz. Und vor allem irgendwie schmeckt das auch alles ein bisschen anders und sieht ein bisschen anders aus. Und da ist so ein, sag ich mal, das Grundinteresse daran erwacht, einfach mal alles mitzunehmen, was es so im persönlichen Umkreis gibt und natürlich auch für sich selbst festzuhalten. Und das ist so der Einstieg ins Grundinteresse am Produkt, sag ich mal. Wenn das einmal geweckt ist, ja, dann ist dann nur so die Frage, kommt man irgendwann mal im Getränkemarkt vorbei, der auch noch viel bunter ist, oder man weiß, irgendwie um die Ecke, da ist irgendwie eine Brauerei, da kann man mal hinfahren zum Essen und sowas und die haben irgendwie ein Saisonbier auf einmal und das wechselt alle dreimal im Jahr und alles, da kann man ganz schön viel spannende Sachen machen und sehen. Das war so, also holländischer Supermarkt, Untappd, damit bin ich so reingekommen.
Okay. Wie viele Hast du schon so durchprobiert?
Natürlich sehr viel mehr, als ich eingecheckt habe, weil ich erst 2016 damit angefangen habe.
Okay.
Ich habe tatsächlich nächstes Wochenende, wir haben heute Freitag, das 1000. Ich bin jetzt bei 998 oder 99 diese Woche. Und ich muss dazu sagen, ich trinke ja tatsächlich nicht so viel. Es gibt Leute, die da sehr viel mehr über die Stränge schlagen. Es ist relativ einfach möglich, in 7 Jahren 1000 Biere zu trinken. Ich kenne Leute, die in sehr viel weniger Zeit bei 1000 gekommen sind, die jetzt bei 2500, bei 3500, bei 5000 unterwegs sind. Das hat natürlich was dann mit der persönlichen Neigung, sage ich mal, zu tun, mit dem persönlichen Einkauf, wie oft man unterwegs ist und was man tatsächlich auch, böse gesagt, bereit ist, in sich reinzukippen an Mengen.
Zum Probieren muss man es ja nicht leer trinken.
Das stimmt. Da gibt es ein berühmtes Beispiel, sage ich mal, im Instagram, oder es gibt ein, zwei Instagrammer, die selber Getränkemärkte haben und die dann Stammtische haben und wo die sich jedes Wochenende mit 5, 6 Leuten womöglich zusammensetzen und jeder probiert dann mal und auf einmal hast du wieder 50 mehr. Das kommt dann aus dem gesammelten Interesse von vielen Leuten und der Gelegenheit, davon zu beziehen. Bist du ratzifatzi bei Zahlen, die sich so ein einfacher lokaler Biertrinker, das steht in meinem Instagram-Konto drin.
Einfacher lokaler
Biertrinker. Ja, Biertrinker, da kommst du so gar nicht mit und willst du vielleicht auch gar nicht. Ich bin jetzt ungefähr bei 5 bis 7 Bieren in der Woche, die ich vielleicht mal am Wochenende trinke. Also an 2 bis 3 Tagen in der Woche. Das ist also überschaubar. Das geht nicht zu stark auf die Figur. Das geht nicht zu stark auf die Fitness. Da gibt es so Sachen, die man, wenn man Analyse-Fetischist ist, an sich selbst feststellt, wenn man viel Bier trinkt, wenn man wenig Bier trinkt. Was passiert, wenn ich mal einen Dry January mache? Ja, geht es mir dann besser? Geht es mir schlechter? Nehme ich zu, nehme ich ab. Da gibt es viele Sachen, die man herausfinden kann, an sich und um sich herum.
Und ist es bei den ganzen Biers, die du probierst, wie oft ist es schon vorgekommen, wo du sagst, boah, nee, das geht gar nicht? Oder entwickelt man dann irgendwie so einen Trend? Oder gibt es irgendwie eine Richtung, wo du schon vor dem Probieren die Finger von lässt?
Es gibt da zwei Sachen, die zufällig beieinander kommen. Erstens, wenn man sich länger mit Bier und Biertastings und auch anderen Leuten beschäftigt, die Beiträge von sich geben, dann kommt man in Kontakt mit Leuten, die sehr professionell an solche Sachen rangehen. Und man kommt auch in Kontakt mit Leuten, die mit und um Bier Geld verdienen. Das sind nicht nur Händler, sondern das sind Brauer, das sind Homebrewer, die sich sehr manchmal reinfuchsen in die Geschmäcker. Das sind Leute, die mit Tastings und Empfehlungen Geld verdienen, die Richtung Sommeliers gehen. Oder Judges, die für Brauvereine im Kleinen oder große Wettbewerbe wie in European Beer Star oder sowas halt judgen, wie die an solche Sachen rangehen und wie man halt auch professionell Tastings machen kann und tut. Das ist eine Sache, die man so mitbekommt. Und dann ist natürlich persönliche Neigung. Ich habe ganz klar ein Beuteschema, nachdem ich einkaufe, und es gibt Biere, die ich stehen lasse, wo ich von vornherein mir vielleicht denke, nee, das, das schreibst du vielleicht gar nicht, wenn du das geschrieben, wenn du das probiert hast. Dann kann ich es auch gleich sein lassen. Und ich kaufe natürlich Sachen, von denen ich mir vergleichsweise sicher bin, dass sie mir gut schmecken. Und so kommt dann halt einerseits zusammen, dass ich meistens überschwänglich begeistert bin von dem, was ich trinke, weil ich gut eingekauft habe.
Ja, okay.
Das ist recht einfach. Und es kommt aber auch natürlich schon mal vor, dass man von irgendwoher mal ein Bier bekommt, was einem nicht so vollkommen liegt. Und an der Stelle hilft dann, sag ich mal, die Herangehensweise, die dann auch beim Judging und bei den professionellen Tastern daherkommt, sich eigentlich nicht eine Meinung aufzuschreiben, sondern versuchen, sich objektiv sensorisch dem Ganzen zu nähern. Und das ist dann auch, was ich versuche und was mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, Geschmack zu analysieren und Gefühl zu analysieren. Das baut sich immer relativ klar auf. Das orientiert sich bestimmt auch in irgendeiner Form an irgendetwas, was so judging-mäßig interessant ist. Ne? Du guckst, wie sieht das Ding aus? Ist das, welche Farbe hat das? Ist das durchsichtig? Ist das klar? Was hat es für eine Schaumbildung? Wie fühlt sich das an, wenn du das, wie riecht das? Wie riecht das nachhaltig? Gibt es Zwischennoten? Gibt es was dahinter? Wie ist das, wenn du das antrinkst? Wie fühlt sich das an? Wie entwickelt sich der Geschmack? Wie geht dann, und da gibt es dann natürlich eine relativ gut belegte Sprache, die dann auch objektiv nachvollzieht. Nochmal spannend, gerade wenn du halt mit die ja vielleicht mal dasselbe Bier, da ist jemand, der hat dasselbe eingekauft wie ich, ne? Da auch drüber zu gucken, ist das so, ist das nicht nur. Genau. Ist das dasselbe, was der schmeckt? Ist das dasselbe, was dem gefällt? Gefällt dir dasselbe, wie das dem anderen gefällt? Oder missfällt dem etwas, was mir gefällt?
Schmeckt dir beide dasselbe raus, unabhängig voneinander?
Das ist eine spannende Sache. Je nachdem, was dein persönliches Geschmacksempfinden ist, was das beste Gegenüber ist und wie gut du es dann schaffst, das auch irgendwie so ein bisschen objektiv rüberzubringen. Weil es ist tatsächlich so, dass die Leute oder dass verschiedene Leute nicht das gleiche Geschmacksempfinden haben. Es gibt Leute, die sind auf bestimmten Geschmacksebenen blind. Das kann man trainieren. Also man kann bestimmte Geschmäcker trainieren, dass man die besser hat, dass man die schlechter hat oder dass man die merkt oder nicht merkt. Das ist schon ganz schön verrückt. Also
Ist auch so eine Gewöhnungssache, ne?
Ist vor allem eine Gewöhnungssache. Mir fällt eine so eine Sache gerade noch ein, so eine Nebengeschichte. Wie komme ich auf den ganzen Quatsch? Ich liebe Kitchen Impossible. Kitchen Impossible, die Melzer Fernsehshow, wo die Geschmack analysieren und versuchen, das nachzukochen. Ich kann natürlich, wenn ich Bier braue, nicht vom Geschmack her irgendwie was nachbrauen, aber rauszukriegen, warum verhält sich ein Geschmack irgendwie so und eine bestimmte Hopfenart schmeckt vielleicht so oder die wirkt sich so aus oder wenn ich so, ne, das letzten Endes ist das ja auch alles Kochen und Handwerk irgendwo und das hat schon das hat schon Ebenen, die man rausfinden und merken und schmecken kann. Das ist mega spannend. Ich habe zum Beispiel mein persönliches Geschmackshighlight Erlebnis im Sinne, nicht im Sinne von Highlight, Geschmackshighlight, sondern von wie Menschen verschieden ticken. Ich habe ein Bier gebraut, das stand auf meiner Bucketlist. Doppelbock mit Holzchunks.
Ich höre raus, du brauchst Bier selber.
So ist es.
Ja, okay.
Ich habe nicht sehr erfolgreich und nicht sehr lange, aber ich finde schon persönlich sehr erfolgreich, aber das ist ein Hobby. Ich habe ein Bier gebraut, es ist ein Doppelbock und zwar habe ich da Eichenholzchips reingestopft, weil Eichengeschmack in Getränken schon ziemlich cool ist. Und ich habe das ausgeschenkt jetzt hier letztens nach einer Lagerzeit und so, das war Familie an Ostern und es hat einfach keiner gecheckt. Das, was ich damit bewirke oder mit bewirken wollte und was ich persönlich total großartig finde, das haben die einfach alle überhaupt gar nicht gemerkt, dass das da drin ist. Weil die mit dem Geschmack nichts anfangen konnten.
Mhm.
Schmeckt halt alle keine. Bier,
schmeckt halt anders dann.
Ja, das, doch, nee, nee, das, die haben gesehen, ah, ist ein Bier, ist süffig, ah, ist süß, ne?
Ja,
und da ist vielleicht auch irgendein komischer Geschmack, aber keine Ahnung, was das ist und ist egal, ist gut.
Ja, okay. Ja.
Und wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie Whisky oder Wein oder irgendwelchen Rum trinkt, ne, wo du dann auch in Nuancen bist, die vom Fass kommen können, dann bist du vielleicht schneller an solchen Sachen, die du woanders schon mal irgendwie mitgekriegt hast.
Ja, ja.
Und
ja.
Ich habe das aufgeschnappt von einem Bier, was ich mal aus Dortmund getrunken habe, einen Eichenbock von der Bergmann Brauerei. Das fand ich so hervorragend und ich habe es nicht so schlecht gemacht. Das hat halt wirklich kein Mensch gemerkt und ich bin jetzt so auf diesen Eichengeschmack eingeschossen, dass ich den halt überall rausmerke, wo er nur ein bisschen drin ist. Und das gibt es mit so ein paar anderen Geschmäckern auch, wo auch, sag ich mal, erfahrene Geschmacksleute das vielleicht unbedingt gar nicht so stark merken, wie es bei mir anschlägt. Und ich denke mir so, da ist doch ein Riesenelefant im Raum. Das ist
ein
Menthol, das ist Holz, das ist irgendetwas. Und die anderen denken sich halt so, ja, okay, das ist irgendwie nicht so aufdringlich. Hä? Aber wenn du weißt, wo es anschlägt, dann merkst du auf einmal, boing, da ist irgendwas und ich weiß genau, wo es herkommt. Ja, das ist diese Sensorik-Nummer, in die man dann sich auch reinnerden kann. Das ist, es gibt also auch auf der Bierfluencing-Seite oder wenn man sich das Hobby mal so betrachtet, verschiedenste Ebenen, in denen man sich dann reinnerden kann. Und das, was dem Getränk natürlich am meisten nachkommt, ist das Sensorische, das Bewertende, das Analysierende. Ich habe hier ein Getränk, das schmeckt so und so und so. Und wenn du in der Richtung irgendwie gut aufgehoben bist, dann ist das vielleicht was, was du dir kaufen solltest.
Okay. Jetzt weiß ich von Bier, dass es, oder in Deutschland haben wir das Reinheitsgebot. Das heißt, eigentlich besteht Bier doch nur aus drei Zutaten?
Vier. Ich zeige mit den Fingern vier, wir haben die Kameras an.
Vier
nein,
Zutaten,
genau. Aber du hast recht. Also in Deutschland gibt es das sogenannte Reinheitsgebot und Deutschland ist ja ein Land, was Gesetze mag und besonders gesetzestreue Leute hat. Und alle Leute sich immer nach Regeln verhalten. Deswegen ist in Deutschland nur Bier, was aus Gerste, also Gerstenmalz, Hopfen, Wasser und Hefe besteht. Hefe ist die vierte Zutat, die steht nicht im Reinheitsgebot, weil da hat doch noch keiner wusste, dass Hefe existiert.
Ach, okay.
Da hat man sich irgendwie was anderes gedacht. Das ist, geht halt so.
Mhm.
In Deutschland darf nur das in Bier rein und nur nach dem deutschen Biergesetz darf auch nur solches unter Bier vertrieben werden. Deswegen gibt es so starke Sachen wie Biermischgetränke, die dann noch andere Sachen enthalten. Oder, und
aber das darf man da nicht Bier nennen.
Es ist kein Bier, na genau. In Deutschland gibt es so, glaube ich, so ein. Es könnte sein, dass es Ausnahmen gibt, weil zum Beispiel in Gose, das ist im Osten so ein historischer toller Stil, in den halt Salz reinkommt oder salzhaltiges Wasser. Das hat was mit dem Salzwassergehalt von dem Fluss zu tun. Und Koriander. Es kann sein, dass das auf historischen Begebenheiten trotzdem Bier heißen darf. Ich bin mir aber nicht sicher. Also auf jeden Fall nicht nach dem Reinheitsgebot.
Okay, es ist... Ja.
Genau. Und es gibt natürlich... das ist einer der Gründe, warum die Amis und viele andere Leute, die gerade auch mit historischen Sachen unterwegs sind oder sowas, nicht unbedingt Bier brauen, nach der Gesetzeslage, was natürlich trotzdem Bier ist, irgendwie. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, verrückte Sachen in Bier mit einzubrauen, dass da sehr verrückte Sachen rauskommen können. Aber es gibt auch, also allein schon die vier Grundeigenschaften oder die vier Grundbestandteile von Bier geben so eine gewaltige Bandbreite, dass du in Deutschland so viel verschiedenes Bier und Stile und Geschmäcker kaufen kannst, die wirklich nur aus diesen Basiszutaten entstehen. Und man braucht für ein fancy Bier, sag ich mal, braucht man keine Pizza oder
keine
Food Loops oder andere verrückte Sachen. Wenn man hier ein bisschen nach Belgien geht, dann weiß nicht, wie bewandert du im Ausland hier bist, aber in Belgien zum Beispiel ist ja Sauerbier-Hochburg mit den Lambics und den Kriegs und das Krieg ist ein Kirschlambic, ein Sauerbier, wo halt Kirschen drin sind und in Deutschland ist das kein Bier.
Ja. Kirschen. Kirschbier kenne ich vom Mittelaltermarkt und
genau.
vom Weihnachtsmarkt.
Ja.
Ich habe meine Frau beim Kirschbier kennengelernt.
Sehr gut. Ja. Ist eine gute Gelegenheit. Ne? Also extrem lecker, aber nach deutschem Biergesetz schwierig zu vertreiben. Wenn es ein Mischgetränk ist, dann ja. Aber man darf hier halt nicht Sachen als Bier verkaufen, die nicht so sind. Da hat man natürlich als Hobbybrauer ist man da nicht dran gebunden, weil du es ja nicht verkaufst im Endeffekt. Du kannst auch viele Sachen so verkaufen, darfst du nur nicht Bier nennen.
Okay. Und was ist dann jetzt ein Bockbier und ein Craftbier? Besteht das auch aus den Zutaten oder kommt da noch was rein? Ich meine, du hast gerade Eichel und Minze und ganz viele andere wilden Sachen.
Also Craftbier muss man mal als Begriff abgrenzen.
Ja.
Craftbier ist ein sehr, sehr, sehr schöner Begriff, eigentlich, der aber mittlerweile eine relativ komische Belegung irgendwie genommen hat. Nämlich meistens ist es irgendwie komisch und extrem viel hopfig und bitter ist und irgendwie so. Aber am Ende bedeutet das ja einfach nur übersetzt, dass es handwerklich ist und handwerklich hergestellt. Vielleicht auch klein, weil es ist ein Craft, das ist ein Handwerk. Und das kommt halt aus der Ecke, dass Craftbier dementsprechend klein und handwerklich und vielleicht auch als Sondersud oder als nicht groß, im Gegensatz zu makroindustriell, ist Craftbier halt etwas, was dann eher handwerklich hergestellt wird.
Okay, das also ja hier kleinen Auflagen. Und
ja, womöglich. Ja. Oder vielleicht auch in größeren Auflagen oder in regelmäßigen.
Okay.
Craftbier, wenn man das so hört und sieht und Leute darüber sprechen hört, dann ist es meistens irgendwie fancy und es ist dann irgendwie Gelato-Doppel-irgendwas, ne, mit Mango-Püree und weiß der Geier was für.
Mango-Püree?
Ja, wie soll ich, man kann verrückte Sachen machen. Oder ein, wie heißen die denn hier, die Milkshake-IPA mit Himbeere,
okay.
Wo dann irgendwie Milchzucker mit drin ist und das besonders weich ist und das schmeckt alles total super, wenn man da drauf steht. Aber wenn man hier nach Franken fährt oder so, Franken, großes Biertraumland im Süden Deutschlands. In jedem Dorf steht da irgendwie eine Brauerei, die seit 500 Jahren handwerklich mit einem Braumeister irgendwie eins der größten Biere der Welt irgendwie zaubert. Warum das dann, sowas dann abzugrenzen, craft-mäßig, von neuen fancy, kleinen, hippen fancy Brauereien, ist dann irgendwie von der Begrifflichkeit schwierig.
Ja, verstehe.
Weil die machen irgendwo alle auf ihre Art natürlich einen großartigen
Job. Und
das
ist immer ein Handwerk.
Und der eine halt mit Neuem und der alte halt mit tatsächlich Bewährtem. Und das kann man oder muss man dafür gut finden, für das es halt steht. Und ob es dann jetzt, ob man es Craft nennt oder nicht, ist es, wie wenn man Musik hört und da ein Label drauf schreibt, irgendwann wird es anstrengend.
Ja.
Aber du hast noch gefragt, hier, ist da nicht alles dasselbe drin, wenn man so nach Bier geht? Und ja, ob du ein Bockbier, also es gibt sehr viele einfache Bierstile, denn wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, hier hast du das eine, das nächste, was man kennt, ist hier, oder das meiste, was getrunken wird, ist Pilz, dann weißt du, dass es in Köln einen Kölsch gibt und in Düsseldorf gibt es ein Alt und im Rheinland drumherum gibt es meistens was Ähnliches und dann weißt du ja, dass es in Bayern neben der Weißwurst immer ein Hefeweizen irgendwie steht, ne, und dass du, keine Ahnung, im Osten vielleicht mal eher ein Schwarzbier kriegst irgendwo oder wenn du irgendwo auf die Dörfer kommst, dann wird es auf einmal irgendwie braunbierig oder so.
Aha.
Und das letzten Endes alles, was du in Deutschland so kriegst, ist und oder schon länger gebraut wird, ist aus den drei Komponenten raus. Und du weißt auch vielleicht, dass Fastenbier und Oktoberfestbier immer irgendwie ein bisschen hochprozentiger ist und dass Mönche früher nichts gegessen haben, dafür aber nur Bier getrunken während der Fastenzeit, weil Flüssiges bricht Festfasten nicht und so. Und das haben die dann extra stark irgendwie angesetzt, damit da natürlich extra stark viele Nährstoffe drin sind und so weiter.
Ja,
und
ja.
Dann bist du so bei Bockbieren und Doppelbockbieren, die dann halt besonders stark angesetzt sind.
Und quasi die Mahlzeit sind.
Ja,
da. Also auch dafür gemacht wurden, dann wo sagst du,
historisch Mente, gesehen ja auf jeden
historisch
Fall.
Gesehen, ja.
Ne, historisch gesehen ist hier ja auf jeden Fall ein Grundnahrungsmittel. Gibt da viel gefährlich, also fast alles, was ich sage, ist gefährliches Halbwissen, weil ich habe das nicht studiert, ich habe viel gelesen, man kriegt unglaublich viel mit. Aber man, früher wurde halt Bier natürlich im Haus irgendwie gebraut und nicht irgendwie groß in der Wirtschaft. Man liest oft dass halt, weil es gekocht ist und so, mit Wasserqualität und so, das vielleicht halt nicht so ganz so cool war. Ich würde auch mal glauben, am Ende schmeckt es vielleicht einfach besser. Und wenn du halt, Getreide und Wasser vermischt, dann bist du nicht nur schnell bei Suppe, sondern auch ratzifatzi bei Bier, wenn es ein paar Tage stehen lässt. Ja. Deswegen Grundnahrungsmittel und überall. Ah. So, Höcksken auf Stöcksken, wo bin ich gestartet? Genau, Bockbier ist halt, ich sag mal, stärker. Kriegst du so bis 7, 8, 9%. Gibt auch stärkeres Bier, was dann so Barley Wine beispielsweise Gerstenwein bis 13%. Der dann tatsächlich auch so, also ich sag mal, mit den Standardverfahren irgendwie gemacht wird. Und das ist, kriegst du raus, indem du Malz und Hopfen und Wasser und Hefe zusammenbringst. Und vieles von dem, was jetzt neu als Craft Beer so von der Seite reinkommt, also India Pale Ales und Pale Ales, die dann ein bisschen hopfenlastiger sind und wo die Hopfeningenieure unglaublich krasse Sachen aus Hopfen rauskriegen an Geschmäckern und Geschmacksnoten, das kommt dann ziemlich viel von Hopfen. Und Hopfen kann okay, schmecken
das
wie...
Das heißt, der Hopfen ist verantwortlich, maßgeblich für, also für den Geschmack auch.
Bei den richtigen Bierstilen, ja. Also bei den Pale Ales also Hopfen hat natürlich die Bitterkeit des Bieres kommt vom Hopfen, Punkt.
Okay.
Ja, mhm. Die Süße vom Bier kommt meistens vom Malz. Eine Fruchtigkeit und oder es gibt Nebengeschmäcker, die von der Hefe kommen können.
Okay.
Und es gibt, je später der Hopfen beigegeben wird, können, sag ich mal, ätherische Öle aus dem Hopfen werden dann im Jungbier gelöst und das ist dann was dann nochmal fancy Geschmack geben kann, sag ich mal. Zum Beispiel gibt es Hopfen, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, der Citra-Hopfen. Der heißt nicht nur Citra, der macht auch zitrischen Geschmack.
Okay. Es wird also bitterer, saurer, Citra, Zitrone, ja.
So wie Zitronenschale, ja. Sag ich mal so ein bisschen. Ja? Ne? Also so limettig, limonig.
Mhm.
Das wird halt frisch.
Frisch.
Und
ja.
Das kann vom Hopfen kommen. Es gibt Hopfen, der schmeckt halt von. Der schmeckt dann eher nach Melone oder Richtung Erdbeer.
Verrückt.
Oder Menthol, Mentholnoten. Das war mein erstes Bier auf der Bucketlist, als ich es mit dem Braun ausprobiert habe. Ich habe gelesen, es gibt da so einen Hopfen, der schmeckt wie Gletschereis. Das ist Hallertauer Polaris. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, vor 2, 3 Jahren, als ich das gemacht habe. Mittlerweile wird mehr mit Polaris gebraut, was sehr cool ist. Das Bier war großartig, war ein Pale Ale, hat aber nicht irgendwie nach Menthol geschmeckt. Also da habe ich das abgehakt.
Aber bringt wahrscheinlich so eine Frische mit dann, oder?
Ja, genau. Das ist das, was du halt merkst. Du merkst so wenn man für Pfefferminztabak in der Shisha raucht oder so, oder dann ist es so ein leichtes Gefühl von Frische im Abgang, was dann so mit daherkommt. Und jetzt habe ich tatsächlich vor, in diesem Jahr habe ich eine Hopfenweiße getrunken. Hopfenweißen ist ein sehr schöner Stil. Ist ein Weißbier mit was hinterher mit Hopfen gestopft wird, damit halt so diese ätherischen Öle vom Hopfen damit drinne bleiben. Da war Polaris gestopft worden. Hopfenstopfen ist das, was man nennt, wo man, sag ich mal, nach der Gärung oder bei der Gärung noch Hopfen beigegeben wird, um das rauszulösen.
Okay.
Und da habe ich und auch jemand, mit dem ich zusammen Bier verkoste, da haben wir gesagt, das ist aber sowas vom, da steckt Menthol drin ohne Ende, das müsst ihr doch alle merken. Ich habe die Bestätigung von dem Kollegen bekommen, aber es gab auch viele Leute, die das nicht als den Elefanten im Raum wahrgenommen haben, den wir da drin gesehen haben.
Ja, okay, das ist dann auf jeden Fall eine Trainingssache und Erfahrungssache,
Genau, das ist, wenn du einmal weißt, das schmeckt so und so, dann das ist wie der gelbe Käfer auf der Straße. Den sieht man jetzt heute nicht mehr ganz so oft, ne? Aber das gelbe Auto, auf einmal ist es überall.
Auf einmal ist es, ja, verstehe ich.
So ist das. Also unglaublich viele Varianten, Geschmäcker in Bier zu kriegen, schon nur mit den vier Grundstoffen. Und wenn man dann noch darüber hinausgeht, dann, es ist unerschöpflich.
Das heißt, im Kirschbier wird dann aber schon Kirsche zugemischt. Oder ist das dann ein Kirschhopfen? Also
nein.
Kommt das...
Es gibt in dem Sinne, ein Kirschhopfen ist mir so nicht bekannt, kann natürlich alles geben, ne? Aber in dem Krieg wird, das ist meistens historisch gesehen, kommt das aus dem Fass. Ja, da wird erst das Sauerbier wird gemacht. Das ist so ein bisschen wie beim Sauerteig, dass da immer ein bisschen, dass da was abgenommen wird und dann wird wieder was draufgegeben und dann kriegst du so ein jahrelang Superblend, ne? Und dann wird da irgendwie aus dem großen Fass wird dann irgendwie eine Hälfte rausgenommen, dann kommt da eine Sauerkirschernte drauf und dann lässt man das nochmal 3 Monate stehen und dann ist super. Also
okay.
Stark vereinfacht. Stark vereinfacht. Aber es gibt gerade das Belgische Krieg ist halt wirklich so, dass da Sauerkirsche drin ist. Und wenn man zum Beispiel es gibt halt Geschmäcker, die durch den Hopfen reinkommen können. Das sind insbesondere so zitrische und also Grapefruit und Zitrone und Mandarine. Es gibt einen Hopfen, der heißt Bavaria Mandarina. Den findet man auch den findet man auch in Hefe bei. In seiner schöne Hopfenweiße, bei der ich nicht weiß, von wem die jetzt ist, wo Bavaria Mandarina drin ist. Für mich schmeckt das nach Käsekuchen, weil da halt so ein Mandarinenstich
Mandarinen-Geschmack
drin ist. Das gibt schon krasse Sachen. Es gibt einen Bierstil, der in den letzten Jahren sehr gehypt wurde. Der heißt New England India Pale Ale. India Pale Ale, könnte jetzt wieder Geschichten erzählen, warum das so ist. Ne? Engländer haben unglaublich viel Hopfen eingebracht, damit da, wo sie das Bier hingeschickt haben, nämlich irgendwie nach Indien, damit das da immer noch halbwegs frisch angekommen ist, weil Hopfen macht haltbar.
Ich höre dabei raus, dass man beim Biertrinken tatsächlich ganz schön viel Geschichtliches lernt.
Ja, es ist die persönliche Neigung bestimmt auch.
Ja, okay.
Ja, right. Und dieser Bierstil, der ist also India Pale Ale bitter. Ist so. Mhm. Kann man durchaus mal sagen. Und jetzt sagt der Fachmann, sagt mir, ist ja gar nicht alles, sondern ist besonders der Stil und der Substil. Naja, und auf jeden Fall in Neuengland, in den USA, sind die irgendwie auf den Trichter gekommen, dass die super fruchtige Biere machen, die super hazy sind, im Sinne von undurchsichtig. Und da denkst du trinkst einen Saft. Und da ist nur Hopfen, Malz und Wasser und Hefe drin. Das ist derbe abgefahren, was manche Leute so am Fass zaubern. Und das Schöne ist, durch Globalisierung und alles und sonst was ist das fast alles erreichbar, irgendwo erhältlich. Schwierig manchmal, aber es gibt, in Europa ist es jetzt auch so schon länger rübergeschwappt, dass hier viele verrückte und gute Biere gemacht werden. Man muss sich nur lange noch umgucken. Und Bezugsquellen ist nochmal so ein Thema, was dann natürlich auch so die Frage ist. Man kann an sehr, sehr viel mittlerweile drankommen und sich also sehr viel Zeit damit verbringen, gute Biere zu trinken und zu vertesten. Und es macht auf jeden Fall nicht nur Spaß, das Ganze zu Hause zu machen, sondern gegebenenfalls auch immer wo man in Deutschland, um Deutschland herum oder scheißegal, wo man in den Urlaub fährt, sich mal die Augen aufzuhalten, was gibt es da für Brauereien und was machen die für verrückte Sachen und gibt es da vielleicht was ich noch nie im Leben getrunken habe.
Was ist das Ausgefallenste, was du sagen würdest, was du getrunken hast?
Ich glaube, dass was der für den normalen Geschmacksgaumen, unbedarften Geschmacksgaumen herausforderndsten ist das Rauchbier.
Rauchbier.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung. In den lokalen Getränkemärkten, hier gibt es ein echt gutes Rauchbier, das Schlenkerler aus Bamberg. Das ist so der Klassiker, den machen die in Bamberg, ist Rauchbier eine der Nummern, schon seit hunderten von Jahren. Und das ist halt mit geräuchertem Malz. Und ich weiß ja, dass du in deiner Vergangenheit mal ein bisschen Grillzeugs und so und Räucherei gemacht hast. Ne? Du weißt, wie das riecht. Und so riecht der Bier und so schmeckt das auch.
Hört sich das erstmal nicht schlecht an.
Nein, ist aber herausfordernd auf jeden Fall. Ja? Und ich weiß, dass ich in der Jugend oder in der späteren Jugend da mal zugegriffen habe. Und will nicht sagen, dass ich es weggeschüttet habe, aber auf jeden Fall konnte ich damit nichts anfangen. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich durch einen glücklichen Zufall in der Box einen sehr hervorragenden Rauchdoppelbock gehabt. Da kannst du dich nur reinlegen. Also das ist irgendwie 7,5%, 8%, glaube ich. Räucherator.
Räucherator.
Sehr schön. das ist einfach nur schön. Ich würde nicht sagen, das Abgedrehteste vielleicht. Also ich glaube, das Abgedrehteste, was ich hier getrunken habe, war ein polnisches von Funky Fluid heißen die Double Gelato. Das ist halt wirklich äußerst zähflüssiges, fruchtiges Bier. Das ist einfach nur verrückt.
Okay.
Also, es ist, dadurch, dass man aber halt auch so eine massive Bandbreite hat, gibt es halt wirklich verrückte Möglichkeiten in alle Richtungen. Und ich würde sagen, das Verrückteste hängt vor allem vom persönlichen Geschmack ab.
Und kommen wir nochmal zum Bier-Influenzen. Du sagtest gerade, du bist jetzt bald bei deinem 1000. Bier. Heißt das, du hast irgendwie so einen Release-Plan, dass du...
Nein, überhaupt
alle
nicht.
Zwei Tage eins raushaust?
Nee,
oder?
Überhaupt nicht. Ich glaube, beim Bier oder beim Influencen selber gibt es so ein paar Regeln, an die man sich ganz gut halten kann. Und auch da gibt es ein paar Sachen, in die man sich reinnörden kann. Das passt wieder hervorragend zum Thema. Ich sag mal, abseits vom fachlichen Inhalt, das Handwerkliche, in Anführungsstrichen, was das Influencen angeht. Ne? Du musst dich so ein bisschen... Du kannst dich reinnörden, du kannst besser werden, was Sachen Präsentation angeht, was Darstellung angeht, wie du vernünftig Fotos machst, wie du vernünftig belichtest. Ich habe angefangen, damit irgendwie auf der Couch in einem halbschäbigen Licht irgendwie Fotos aus der Hüfte zu machen. Ich will nicht sagen, ich mache das, ich bin total super, aber man kann jetzt mittlerweile erkennen, was ich für eine Farbe meine, wenn ich sage, es ist Bernstein.
Ja, okay.
Und,
also du leuchtest schon aus und also...
ich habe eine relativ gute Ecke gefunden in meiner Küche, die gut beleuchtet ist.
Es hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert mittlerweile.
Ja, das ist, ich bin kein Fotoprofi, ich bin auch kein Textprofi, aber das ist etwas, was mir gefällt. Also Texte schreiben und es ist alles immer so ein bisschen Freischnauze und auch meine Fotos sind so ein bisschen Freischnauze. Es ist halt aber so einen gewissen, ich will nicht sagen Wiedererkennungswert, das ist so ein bisschen Running Gag. Also, für mich persönlich zumindest, dass ich meine Sachen immer gleich präsentiere. Das ist nicht besonders. Und wie kann man zum Influencen? Habe ich einen Masterplan? Nein, ich habe keinen Masterplan. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man beachten kann oder die man bei vielen Leuten sieht. Man sieht bei vielen richtig erfolgreichen Leuten, ich bin bei 2500 Follower ungefähr.
Immerhin mehr als so manche Brauerei, ne?
Ja, ich habe deutlich mehr Gefolgte als Folgende. Das hat was damit zu tun, sage ich mal, dass ich, wie ich den Account benutze, sagt aber natürlich auch, also dass ich jetzt nicht derjenige bin, der von der Welt heimgesucht wird, weil ich so Spitzenbeiträge mache, obwohl ich Spitzenbeiträge mache. Das wissen immerhin schon ganz viele. Und es gibt so ein paar Eckdaten, an die man sich da so halten kann. Also du bist, und das Schlimme dabei ist, du bist ja nicht... es gibt viele Sachen, die man so aus der Hüfte so macht. Ne? Ich poste irgendwie regelmäßig zu regelmäßigen Uhrzeiten, weil ich so ein Gefühl habe.
Ja,
ich kann so ein Gefühl entwickeln, auch mit den Statistiken von Instagram, wann das irgendwie so besonders gut funktioniert. Bei ziemlich vielen Leuten aus der Community steht dran, dass die jeden Tag posten. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie das jeden Tag getrunken haben, sondern dass sie nur eine gute Pipeline haben.
Eine Queue.
Dann du kriegst halt mit, was... ungefähr, ich will nicht sagen, welche Bilder besser funktionieren, welche schlechter funktionieren.
Ja, die Farbe erkennen können sollte man ja schon.
Genau, es ist halt nicht nur die Farbe zu erkennen, sondern auch, was beschreibe ich da und kann man das, lässt sich das irgendwie so ein bisschen wiedersehen.
Wie die Flasche aufgemacht ist, wie das Label, wie das Etikett gedruckt ist und so weiter, das ist
natürlich auch ein Teil vom Komplettbild. Ja? Das muss man ja auch so sagen. Weil gerade bei Dosen gibt es ja auch dann immer wieder Verrückte, wo viel mit Kunst und auch wiederkehrend mit Motiven bei Brauereien gemacht wird, die da echt markentechnisch, ich will nicht sagen viel investieren, aber auf jeden Fall viel drauf haben. Dann brauchst regelmäßige Posts irgendwie, ne? Täglich. Das wirkt sich gut auf den Algorithmus aus. Wir als Bierfluencer haben natürlich den Nachteil, dass Meta ein amerikanisches Unternehmen ist und die das mit Alkohol nicht so ganz so gerne haben. Also wir könnten nackt posten, das wäre noch schlimmer. Aber
weil sich viel da tatsächlich auf Instagram halt abspielt.
Genau, natürlich. Das heißt, du tauchst mit, oder es je nachdem, immer wenn die was an ihren Mechanismen und Algorithmen ändern, kann es wahlfreie Gründe geben, warum du nicht bei Leuten in der Timeline auftauchst, obwohl du jetzt irgendwelche Hashtags benutzt, die eigentlich zu den Interessen zählen.
Müsste eigentlich.
So hat man ein paar Mechanismen, mit denen man Sachen steuern kann. Du hast, du musst regelmäßig posten. Du solltest irgendwie aktiv sein selber. Das Meta checkt, wie aktiv du bist, bei welchen Leuten du aktiv bist. Die lassen das häufiger aufploppen, wenn du mit den Leuten interagierst, wenn du bei Leuten selbst kommentierst, wenn du mit Leuten öffentlich diskutierst, wenn bei dir öffentlich diskutiert wird. Du hast die Möglichkeit, mit der Community dich dahingehend halt auszutauschen oder größer zu machen, indem du den Leuten Liebe gibst, indem du sie teilst in den Stories, indem du dich dafür bedankst, dass sie dir folgen, indem du anderen Leuten folgst, indem du aktiv an dem Ganzen teilnimmst. Das ist das, was man Kindern und Jugendlichen eigentlich versucht auszutreiben, dass sie den ganzen Tag am Instagram und sich damit beschäftigen, ob sie jetzt wieder neue Likes gekriegt haben oder so, ne?
Im Instagram Bier trinken.
Ja, es muss ja nicht Bier trinken sein, aber es ist schon auch eine schwierige Sache, sich so ein bisschen davon frei zu machen.
Ja.
Dass es jetzt irgendwie der persönliche Reinfall der Woche ist, wenn ein Bild jetzt nur 75 Klicks hat, anstatt den sonst stabilen 150. Das sind so die Größen, in denen ich mich so bewege. Da gibt's, ich kenne natürlich auch Leute, die ganz andere Reichweiten haben als ich. Es gibt Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Man sieht ungefähr, wie seine Statistiken gehen können. Meta hilft einem dabei. Aber am Ende ist man da deutlich glücklicher mit, wenn man, damit zufrieden ist oder damit begeistert er sich sein Thema mit Begeisterung vertreten kann, dass einem Texte schreiben oder bewerten oder was auch immer man da tut, Spaß macht, dass man das in den Vordergrund stellt, dass es nicht irgendwie so viel Zeit einnimmt, dass es belastend wird für einen selbst.
Muss es dir ja Spaß machen.
Genau, und da, sag ich mal, so ein bisschen die Waage zu halten zwischen: Ist das wirklich so gut, dass ich jetzt hier jeden Tag poste, dass ich jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde an irgendwelchen Texten rumfeile? Muss das so sein? Ist das richtig? Ne? Und da gibt es bestimmt viele oder den einen oder anderen Ansatz, mit dem man da vorgehen kann, der einen, ich glaube, die meisten Leute, die machen das einfach so und finden das gut und das ist auch schön so. Es gibt zum Influencen, man guckt ja immer so, wenn man in seinem Kindergarten beispielsweise jemanden hat, ein Elternteil, der Influencer ist, hauptberuflich.
Okay.
Dann guckt man ja immer so ein bisschen schräg rüber, was die Leute so machen und sowas, ne? Und da ist ja immer ganz schnell dran, dass du Werbung machst und dass die dafür irgendwie Geld kriegen und dann kriegen irgendwelche Produkte zugeschickt und sowas.
Ja.
Gibt
es Bier-Influencer, die davon leben?
Weiß ich nicht. Ich glaube Bier-Influencer alleine nicht.
Okay.
Aber es gibt Leute, die im Bierbereich arbeiten und wo Marketing und Medienarbeit ein großer Teil Arbeit ist und die damit ihr Geld verdienen. Ob das jetzt Vertriebler sind oder Event-Gestalter, da kann man viel machen. Aber dass die irgendwo judgen gehen oder brauen, aber nur mit Fotos, glaube ich
Fotos
nicht.
Ne?
Genau, es gibt Leute, die die Bücher dann auch noch schreiben und viele Möglichkeiten mit Bier Geld zu verdienen, aber nicht alleine auf Instagram.
Es gibt ja in der Weinszene, glaube ich, da irgendwelche Leuchtpersonen, wo alle immer total gespannt sind auf, wie bewertet der gerade folgenden Wein und so weiter. Ich glaube, da hat das nochmal eine ganz, ganz andere Tragweite, ne?
Womöglich.
Womöglich, ja. Okay, nee. Ein Biertrinker nach Wein fragen.
Ja, womöglich. Also ich weiß nicht mal, ob das vergleichbar ist. Also ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Ahnung.
Okay. Wie sieht denn so die, Startausrüstung wenn man jetzt auch anfangen möchte, über Bier im Internet zu schreiben und zu berichten. Wo startet man da?
Das Wichtigste ist ja irgendwie ein Bier zu haben, was man gerne trinkt oder was man trinken möchte oder was man irgendwie verkosten möchte.
Das heißt, man baut, hast du so ein
ich Lager, einen
so,
Keller.
So einen Keller, wo quasi deine Pipeline an Biere
Ich habe eine Ecke in meinem Keller, in der so ein paar Sachen rumstehen, die irgendwann mal gerne getrunken werden möchten. Nein,
Kriegst du Biere geschenkt?
Selten. Selten, aber gerne.
Ja, okay. weil man nicht weiß, ob du es schon getrunken hast, vielleicht. Oder?
Nein, also, wäre unheimlich schwer. Aus der Familie kriege ich gerne geschenkt. Ich kriege von Urlauben manchmal was mitgebracht. Wenn jemand irgendwo unterwegs ist, das nehme ich immer wirklich sehr gerne. Es gibt tatsächlich natürlich die Möglichkeit, auch im Instagram selber mit Brauereien zu kooperieren oder mit Shops, die dann manchmal auch gerne was dabei geben und gerne präsentiert werden. Da gibt es also, oder auch mit Leuten aus anderen Regionen zu tauschen. Nicht zu schenken, aber
Bier
tauschen. Du kommst ja an lokale Biere kommst du ja sonst nicht dran. Und wenn es Kleinbrauereien gibt, ja, es ist ein Win-Win.
Ja.
Also da gibt es Möglichkeiten zu kommen. Und das Wichtigste ist es ja auch tatsächlich dann irgendwie an ein Bier ranzukommen. Das, was ich empfehlen würde, wenn es einen guten Bottleshop oder ein Bierfachgeschäft in der Gegend gibt, ja, sich da doch einfach mal auszutoben, mal zu gucken. Oder sich bei einem der Versandhändler in Abos oder in ein Abo reinzubegeben,
Bier-Abo. Wo
man monatlich mal so eine Box zugeschickt bekommt. Und das Nette ist natürlich, die gibt's dann auch, sind häufiger vertreten irgendwo, dass Leute über das gleiche Bier berichten, sich mit denen auszutauschen. Mal zu gucken, was die so machen, was die so schreiben.
Wenn dieselbe Box getrunken wird, quasi.
Genau. Das muss ja dann einfach, was heißt das muss, es nimmt dann so ein bisschen seinen Lauf. Ne? Was gefällt mir? Ist es das, was ich, komme ich vom Foto hin, weil ich gerne fotografiere? Komme ich vom Schreiben her, weil ich gerne schreibe? Mache ich gar nichts davon und ich haue einfach nur Inhalte raus und stelle ich fest, was irgendwie so, was mir schmeckt, was ich anderen, kann ich Sachen gut bewerben? Gut, habe ich denn einfach nur ein Händchen oder habe ich Glück gerade? Kenne ich vielleicht sonst irgendwie Leute? Komme ich da irgendwie mit Leuten zusammen, mit denen ich mich irgendwie austauschen kann, mit denen ich zusammen was machen kann? Das ist so, also der Start ist ganz einfach. Man muss eigentlich nur mal trinken, in sich hineinhören und gucken, was es mit einem macht.
Okay. Das sind doch schöne Endworte, würde ich sagen. Trinken, in sich hineinhören und gucken, was es mit einem macht. Dank dir auf jeden Fall für die Einblicke.
Ja, bitte sehr gerne.
Bier in Mahl ist dein Instagram-Account. Ich schaue den in die Folgennotizen auf jeden Fall. Dann kann man dir folgen. Gerade bei 404 Beiträgen.
So ist es. Die 1000, die kamen aus dem Untappd.
Untappd-App, da ist dein Benutzername, wo man dich findet, dann auch Bier in Mahl.
Der ist tatsächlich nicht Bier in Mahl, der ist at Andy mit A-E-H-N-D-I. Der ist aber auch auf dem Instagram verlinkt.
Aha, okay, alles klar.
Es gibt also diverse Sachen, wo man mich und andere natürlich auch finden kann. Und wenn es was zu bequatschen oder zu fragen oder zu sonst was gibt, dann mal gerne raus damit drin. Rumschreiben und anschreiben.
Ja.
Die Leute, die man im Internet und Instagram so findet, sind alle sehr freundlich und sehr auskunftsgewaltig, weil die mögen, über ihren Quatsch zu reden.
Okay. Und wenn ihr im Urlaub ein Bier findet, dann Bier in Mahl.
Genau, alles einfach klar, vor der Haustür stellen.
Vor irgendeiner.
Ja. Die Leute freuen sich.
Vielen Dank. Und mir bleibt zu sagen, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.
Das war Reingenerdet. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und Feedback freuen. Alle Infos und Folgen findet ihr unter reingenerdet.de.